Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei.
Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Hallihallo an diesem Dienstag zum Unterdessen bei Radio Frei. Ich bin Donata.
Und ich bin Asmus. Wunderschönen guten Tag euch Zuhörenden da draußen.
Was erwartet uns denn heute?
Ich habe mal wieder in die Geschichte geschaut und heute geht es um einen Gerichtsprozess, also ein bisschen, quasi wie man es im Fernsehen auch sieht, so ein bisschen Gerichtsdrama, aber im historischen Hintergrund, und zwar in England, das, sagen wir mal, fast genau in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Also wird interessant.
Ist bestimmt spannender als die Gerichtsfolgen bei Star Trek, die finde ich immer langweilig.
Ja, da es mit der Hinrichtung des Angeklagten endete. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele bei Star Trek hingerichtet wurden.
Tatsächlich gar nicht so viele, aber es ist immer sehr spannend, weil es könnte ja passieren.
Ja, es könnte passieren. In dem Fall ist es passiert, aber ich will auch nicht zu viel verraten, denn es war wirklich sehr konvolutet, wie es überhaupt zu diesem Gerichtsprozess kam. Denn der Angeklagte war schon sehr wichtig für die Engländer in der Zeit.
Da bin ich mal gespannt. Das ist unser erster Programmpunkt heute. Kommt dann direkt nach der Musik. Dann haben wir auch noch aus neutraler Sicht ein Kommentar von Albert Jörimann mit dem Titel Nationale, Internationale.
Das klingt interessant. Ich vermute mal, da geht es um die Veranstaltung, die jetzt am Samstag in Leipzig war.
Tatsächlich gar nicht. Also ich habe nicht so sehr. Ging um was anderes. Sei mal gespannt.
Dann bleiben wir mal gespannt. Danach, nach der Musik, gibt es ein Interview, was du geführt hast, zwar mit Mobit.
Genau, das ist die mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Die bringen immer im Dezember einen Jahresrückblick raus auf so, ja, Aktivitäten der rechten Szene. Und da hatte ich Felix Steiner von Mobit im Interview dabei.
Danach gibt es einen Beitrag zu Free Maya, der jetzt in Ungarn vor Gericht steht.
Ja, die letzten Prozesstage stehen an. Das Urteil wurde auch schon wieder verschoben. Aber ich dachte mir, wenn ich die Sendezeit habe, dann möchte ich sie auch nutzen und auf Maya T. aufmerksam machen.
Und danach habe ich ein Interview mit Sarah Häuser von Foodwatch geführt, und zwar zum Thema Ernährung. Ist ja jetzt Jahresanfang. Alle nehmen sich vor, ich esse jetzt endlich mal gesünder, ich mache mehr Sport. Und da habe ich mit ihr zum Thema hochverarbeitete Lebensmittel ein Interview geführt.
Da bin ich echt gespannt. Und dann sind die 2 Stunden bestimmt auch recht schnell wieder um.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell 2 Stunden jetzt eigentlich wirklich schon vor, jetzt am frühen Morgen oder wenn es in der Wiederholung hört, am Abend dann doch schon vorbeigehen können.
Dann würde ich sagen, starten wir mal mit Musik. Und zwar hören wir Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher.
I'm gonna take
I Want to Take You Higher. Ich finde das Lied sehr belebend für diesen Start.
Und genauso belebend machen wir nämlich weiter. Und zwar beginnen wir mit dem Kalenderblatt, heute im Jahr 1649. Und zwar wurde da am 20. Januar der Prozess gegen Karl den Ersten von England, Schottland und Irland begonnen. Muss man ganz mal sagen, Schottland, England und Irland waren damals noch getrennte Königreiche unter einem einzigen Herrscher. Mhm. Und um zu erklären, wie es zu diesem Prozess gekommen ist, muss man ein bisschen zurückgehen. Denn der Prozess wurde nicht von einem Gericht eingeführt, sondern von einem Gerichtshof, der vom Parlament eingesetzt wurde. Und um zu erklären, wie es zu diesen Spannungen kam, muss man es ungefähr 20 Jahre zurückgehen zum Beginn der Regentschaft von Karl dem I. Und zwar ging es eigentlich, die Konflikte gingen da hervor, dass das Parlament ja vom König einberufen wurde, aber erst das Parlament konnte dem König Geldmittel im Sinne von Steuern zuführen, da nur das Parlament sagen konnte, diese Steuern werden in diesem Jahr erhoben. Und diese Steuern mussten jedes Jahr aufs Neue erhoben werden. Das war aber für Karl jetzt nicht so die schönste Position, in der er sein musste, denn er ist dann ständig auf das Parlament angewiesen gewesen und er war vom Göttesrecht des Königs überzeugt. Das heißt quasi, er ist als König von Gott eingesetzt worden und über ihn steht keiner, aber er war ja ständig aufs Parlament angewiesen.
Also er wollte es eigentlich lieber so wie in Frankreich haben mit diesem Louis XIV, der Ludwig Staat XIV. Bin ich.
Das ist interessant, denn ungefähr so zur selben Zeit ist auch Ludwig XIV. Auf den Thron von Frankreich gekommen. Uh-huh. Und auch Ludwig XIV. Musste sich erstmal gegen seine eigenen Aristokraten durchsetzen, um diese Macht wirklich zu konzentrieren. Die war eigentlich nicht in Frankreich von Beginn an so konzentriert auf den König, uh-huh, sondern musste erstmal konzentriert werden. Und was ähnlich, so eine ähnliche Idee, so einen absolutistischen Gedanken hatte auch nicht Jakob, sondern Karl I. Das ist aber nicht so gut gelungen und anstatt, dass er Macht konzentriert hat, hat einfach gesagt, ich habe als König das Recht, das Parlament einzusetzen, aber ich habe auch das Recht, das Parlament in jedem Moment, den ich will, einfach zu sagen, abgesetzt, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wenn ich es will. Und er hat sich dazu entschieden, einfach mal im Jahr 1629 das Parlament aufzulösen und erst 1640 das Parlament wieder einzuberufen und das auch nicht freiwillig, sondern weil die Schotten in im Norden gegen seine Religionspolitik rebelliert haben. Denn es war immer noch Zeitalter der Reformation, Gegenreformation und die Schotten waren presbyterianisch, also auch reformistisch, aber jetzt nicht keine anglikanischen reformistischen. Und Karl wollte im Norden die anglikanische Kirche mehr durchsetzen und er hat schon zu Beginn seiner Amtszeit den schottischen Adligen so ein bisschen auf den Füßen rumgetanzt, denn eigentlich hat er einen Amtseid leisten müssen als auch schottischer König, nur hat er den erst 5 Jahre nach Amtseinführung als englischer König gehalten, also schon einige Zeit danach. Dann hat er die ganzen Geflogenheiten nicht eingehalten und hat auch noch nicht den schottischen Amtseid geleistet, sondern den englischen Amtseid nochmal in Schottland geleistet. Das heißt, er hatte schon von Anfang an nicht so ein wirklich gutes...
Nicht so einen Durchblick, was er da jetzt machen soll. Oder er hat einfach immer Sachen aufgeschoben, so ich mir eine Hausarbeit damals.
So ungefähr, aber das... er hat schon wirklich auf den Füße getreten, denn in Schottland gab es keine zentrale Macht, sondern wirklich zwischen den dort ansässigen Adligen und den Kirchenoberhäuptern. Und denen ist halt beiden mit seiner Politik auf die Füße getreten. Und die haben sich dann gegen seine Einführung einer neuen Glaubensgrundlage gestritten und sind dann 1640 gegen ihn, also spätes 1639, Anfang 1640, gegen ihn in Nordengland eingefallen. Und da ist ihm aufgefallen, ich habe ja nicht die Geldmittel, um gegen die vorzugehen und musste deswegen ein neues Parlament einberufen. Das hielt auch nur so semi-lange, und zwar nur bis 1642, da das Parlament wieder neue Rechte vom König haben wollte. Zum anderen, dass sie, solange das Parlament nicht wieder abberufen werden konnte, solange sie selbst nicht zustimmen, hat Karl gesagt, nee, sehe ich nicht ein. Und hat dann 1642 beginnt dann der englische Bürgerkrieg. Wenn man so ein bisschen die Zahl im Hinterkopf hat, 1642 ist dann auch die Zeit, wo in Deutschland und in deutschen Gebieten der 30-jährige Krieg herrscht.
Ja.
Und das hieß, eigentlich hatte sich England so richtig schön aus den Kriegsgeschehen in Europa rausgehalten, hat es aber dann doch geschafft, unter dem eigenen König seine eigene Regierung gegen sich aufzubringen. Und dazu kam es dann halt, dass sich das Land in zwei Machtblöcke geteilt hat. Die einen wollten eigentlich so eine eher fast schon demokratische Parlamentsregierung haben und die anderen waren eher für royalistische Alleinherrschaft. Mhm. Und da gab es halt dann wirklich einen blutigen Bürgerkrieg zwischen dem Parlament und dem König, was der König dann verloren hat, aber er hat sich dann erst in die von der schottischen Armee gefangen nehmen lassen, da er dachte, mit denen könnte er verhandeln. Hat er dann leider nicht geschafft und die Schotten haben ihn dann wieder ans Parlament übergeben und die haben ihn dann eingekerkert. Nur war sich das Parlament nicht einig, was machen wir denn mit dem König? Er sitzt da jetzt bei uns im Gefängnis, aber eigentlich brauchen wir den König, um zu regieren. Das ging dann so lange gut, bis Karl aus der Gefangenschaft geflohen ist und wieder mit neuen Leuten gegen das Parlament sich verschwört hat. Das hielt dann auch nicht so lange durch, von 1648 bis 49, also nicht lange. Und das war so mehr oder weniger der letzte Strick, der gerissen ist, wo dann die Parlamentarier gesagt haben, also du hast jetzt schon einmal verloren, jetzt zettelst du einen zweiten Bürgerkrieg ein. Und dadurch kam es halt dazu, dass das Parlament einen Gerichtshof eingerichtet hat.
Jetzt reicht's.
Jetzt quasi nach dem Motto, jetzt reicht's, du hast den Bogen komplett überspannt. Nur war das Problem, während der gesamten Gerichtsbarkeit, während dem gesamten Gerichtsprozess hat Karl den Prozess nicht anerkannt. Er hat quasi gesagt, wer seid ihr eigentlich, dass ihr über mich richten dürft? Ich bin der König, ich bin vom Gott eingesetzt. Und hat während des gesamten Prozesses gesagt, ich muss jetzt nicht auf schuldig oder unschuldig plädieren, ich muss hier gar nichts machen. Ich bin der König, ihr könnt mir gar nichts. Deswegen wurde er eigentlich vom Prozess ausgeschlossen. Die ganzen Zeugen, die vorhanden waren, durfte er auch nicht befragen, nicht ihre eigenen Aussagen hinterfragen. Er durfte auch nicht die gegen ihn vorgeführten Beweise nochmal vorher nachschauen, was ja eigentlich so im modernen Gerichtswesen ist. Du hast Zugang zu den Beweisen, die gegen dich vorgebracht wurden. Und da er nicht auf schuldig oder unschuldig plädiert hat, wurde angenommen, er hätte auf schuldig plädiert. Denn das Eigentliche, wenn du nicht plädierst, wäre nach dem damaligen Prozedere, müsstest du eigentlich gefoltert werden. Und zwar mit einer sehr schönen Foltermethode, den Pressen. Das heißt, du hast dich auf den Boden gelegt und dir wurden immer mehr schwere Steine auf den Brustkorb gelegt. Das heißt, entweder du gestehst
oder dein Brustkorb bricht.
Oder dein Brustkorb wird eingepresst. Da waren sie so gnädig zu sagen, nee, das lassen wir mal nicht, weil wo kommen wir denn hin, dass der König gefoltert wird? Und das Besondere ist, Historiker gehen davon aus, dass das Urteil, was gegen ihn am Ende vollstreckt wurde, nicht von Anfang an feststand. Also er hätte eigentlich sein Leben bewahren können, er hätte Eingeständnis gegen ihn im Parlament machen können, denen mehr Rechte zusprechen können, zu sagen, hey, ihr könnt jetzt nicht von mir abberufen werden, ich gebe euch ein bisschen Macht ab. Aber das hat er bis zum Schluss nicht gemacht. Er hat darauf bestanden, ich bin der König, ich bin Alleinherrscher, ich bin vom Gottes Gnadentum eingesetzt worden. Ihr könnt mir hier gar nichts. Das hat er bis zum Schluss nicht eingesehen und deswegen wurde er dann am 27. Januar, also wirklich nach einer Woche nur, zum Tode verurteilt. Und zwar durch Enthauptung, also quasi auch sehr symbolisch, der Kopf der Regierung, der Kopf des Königreiches wird enthauptet. Und das wurde dann auch drei Tage später vor seiner in Whitehall, also dem eigentlich Residenzsitz des englischen Königs in London, vor seiner Banketthalle, also dort, wo er eigentlich gespeist hat. So ein riesiger Saal, kann man heute auch noch besuchen. Sieht von außen sehr schön aus, sehr schön weiß verkleideter Raum. Vor dem Saal, wirklich Prunkbau, wurde er hingerichtet. Dazu muss man sagen, die haben danach nicht den nächsten König eingesetzt, sondern danach gab es das Commonwealth mit dem berühmten Oliver Cromwell, hat das dann geleitet von 1629 bis 1660. Dann war sein Sohn auch noch mit dran und danach wurde erst Karl II. Als neuer König, sein Sohn, offiziell eingeführt. Der hatte aber leider das zustande gebracht, zwar haufenweise Kinder zu haben, aber mit seiner eigenen Ehefrau kein Kind zu haben. Das heißt, es gab dann keinen legitimen Nachfolger und der Sohn von Karl II. Musste dann notgedrungen nach dem Tod seines Bruders die Amtsgeschäfte übernehmen. Und viele sehen so ein bisschen die Regentschaft von Karl I. und von Karl II. So als Beginn des Niedergangs der Stuart-Dynastie. Mm. Und das besonders Lustige ist, wenn man sich so beschäftigt damit, dass eigentlich die Dynastie der Stuarts mit Jakob I. eigentlich aus der schottischen Aristokratie kam. Deswegen ist es besonders lustig, dass dieser gesamte Bürgerkrieg, seine gesamte Misere eigentlich mit dem Unverständnis der schottischen Regierung im Norden begonnen hat. Und ich fand eigentlich sehr lustig, dass er das so ein bisschen wiederholt hat, denn die Schotten hatten immer das Prinzip, derjenige, der im engen und im schottischen Bereich den König, den schottischen König unter seine Gewalt gebracht hat, der war eigentlich die eigentliche Machtquelle. Mhm. Und das haben die Schotten einfach mal konsequent nochmal durchgewürzt und deswegen eigentlich mal gesagt, so ja, wenn der König nicht zu euch kommt, dann kommen wir halt zum König und damit quasi den englischen Bürgerkrieg durchgesetzt oder angefangen. Und das, daran wollte ich jetzt erinnern, zwar am 20. Januar 1649 begann dieser Prozess um Karl I. wegen Hochverrat, Mordes, Schatzplündereien, Vergewaltigung, denn alles, was in diesem Bürgerkrieg vorgegangen ist, wurde ihm dann zur Last gelegt.
Ach so, also von den ganzen Leuten, die praktisch für ihn gekämpft haben.
Dafür war er quasi verantwortlich als König, als Oberbefehlshaber des Ganzen. Das war so das sehr historische Kalenderblatt. Und dann möchte ich noch an eine zweite Person erinnern, die leider auch an diesem Tag am 20. Januar 2012 gestorben ist, und zwar Ella James. Die ist leider jetzt vor 14 Jahren bereits gestorben. Und ich meine, wer sie nicht kennt, große Soul-Sängerin, glaube ich, am bekanntesten geworden ist sie 1961 mit At the Last, ihrem ersten großen bekannten Song.
Hören wir mal rein.
Thank you.
Bella. 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 Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit.
Französischer Rap von Gims, Bella.
Wenn ich Französisch könnte, hätte ich wahrscheinlich auch den Text verstanden, aber dann müsste ich nochmal von meinen dritte, vierte Klasse Französischkurs nachholen, weil danach habe ich nur noch Englisch gehabt und Latein.
Nur ich hatte 8 Jahre Französisch, ich habe sogar Abi geschrieben in Französisch und Geschichte auf Französisch gehabt. Ich habe auch nichts verstanden. Aber es geht grundsätzlich, glaube ich, um eine Frau, die in eine Stadt kommt und alle Männer verführt.
Dann muss ich mich ja gar nicht mal so schlecht fühlen, dass ich da nichts verstanden habe.
Kommen wir als nächstes aus neutraler Sicht von Albert Jürimann.
Aus neutraler Sicht von Albert Jürimann.
Guten Tag. Dass die Lastwagenhupe nicht mit menschlichen Maßstäben zu messen ist, wissen wir seit 10 Jahren. Aber die Frage bleibt, ob es in den Vereinigten Staaten wirklich keine Kräfte mehr gibt, die sich dieser Ausstülpung der Zeit entgegenstellen. Schließlich geht es um ein paar Dinge, die auch für die USA wichtig sind, zum Beispiel im Welthandel. Zu einem kleinen bisschen Rücksicht auf den größten Absatzmarkt müsste doch die gesamte US-Wirtschaft raten. Nun ist es klar, dass man im Moment vernünftige Argumente nicht in einer Öffentlichkeit vortragen kann, die auf Irrsinn und Aberwitz gepolt ist, aber hinter den Kulissen existieren doch auch mehrere Handlungsebenen, auf welchen das Großkapital bisher nicht gezögert hat, die Strippen zu ziehen. Weshalb spürt man davon nichts? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Lastwagenhupe die einfach überrannt hat. Auf die eine oder andere Art und Weise bewegt sie sich wohl doch und noch in einer Bandbreite, welche der einen oder anderen Interessengruppe eine normale Profitmarge und normale Wachstumsaussichten sichert. Aber das Gesamtbild würde ich aus neutraler Sicht als verheerend bezeichnen, und zwar eben auch für das nordamerikanische Großkapital. Wenn Europa seine Märkte abschottet gegenüber den Vereinigten Staaten, haben die ebenso geschissen wie die Europäerinnen selber. Ich weiß, dass das zunächst einfach dummes Geschwätz ist, aber was will man machen? Im Moment bleiben nur verschiedene Hinweise an die Vereinigten Europäerinnen, zuvörderst namentlich jener, zusammenzustehen und nicht noch mehr in die Geisteskrankheit des Nationalismus zu verfallen, als es bereits der Fall ist. Wohin das führt, sehen wir beim Dröhnen der Hupe nur allzu klar. Ein weiterer Hinweis, den ich seit Jahr und Tag gebe, liegt in der verstärkten Zusammenarbeit mit dem Süden, also mit Afrika, und dort in erster Linie mit dem nördlichen Zipfel davon. Na gut, Zipfel ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung für den Maghreb, aber immerhin. Die jüngeren Hinweise beschlagen die Rüstungstechnik, wo ich vermutlich ebenso wie manche anderen Beobachterinnen auch fast erschlagen war vom Bild, das sich mit den israelisch-amerikanischen Aktionen in den letzten Jahren gezeigt hat. Man wusste schon zuvor, dass die Ukraine dank der intensiven Aufrüstung durch die NATO seit der Krim-Annexion eine militärische Schlagkraft gewonnen hat, mit der die Russin offensichtlich nicht gerechnet hatte, als sie ihren vermeintlichen Hinterhof aufräumen wollte, wie die Lastwagenhupe die ihrigen in der Karibik. Hier hat es die NATO versäumt, die entsprechenden Aufrüstungsschritte in Venezuela, Kolumbien und in Mittelamerika vorzunehmen. Und der letzte Hinweis betrifft die Datenverarbeitung und Speicherung. Ich gehe vorsichtshalber mal davon aus, dass in ganz Europa im Moment auf Hochtouren am Ausbau der entsprechenden Infrastrukturen gearbeitet wird, sodass man bei Gelegenheit die Unabhängigkeitserklärung von Google und Amazon ausrufen kann. Das dauert halt ein Weilchen, aber da muss man durch. So hat so eine solche Lastwagenhupe auch ihr Gutes. Trotzdem, dass sich bisher keine Kraft bemerkbar gemacht hat, welche ganz nüchtern ein zivilisiertes Verhalten des Staates einfordert, von der Lastwagenhupe kann man das nicht fordern, das ist klar, aber den Staat als solchen gibt es ja nach wie vor. Das bleibt ein Rätsel, auf welches auch die anstehenden Entscheidungen des obersten Gerichtshofes zu den Zöllen keine Antwort geben werden. Die Mobilisierung der US-amerikanischen Revolutionsgarden gegen demokratisch regierte Staaten und Städte fallen unter das gleiche Kapitel. Und falls die Lastwagenhupe bei den Zwischenwahlen ihre Mehrheit verliert, wird das Getöse sowieso so groß werden, dass man mit einem umfangreichen innenpolitischen Chaos rechnen kann, das die Europäerinnen zu einem weiteren Abkoppelungsschritt nutzen sollten. Das kann ich jetzt schon sagen. Der Springer Verlag hat offenbar einen weiteren Chefredakteur geschasst, diesmal den Chef der Welt, Jan-Philipp Burgard. Ich gehe mal vorsichtshalber davon aus, dass er seinem Vorgänger in diesem Schicksal, Julian Reichelt, folgen wird und zu Frank Gotthards Jauche-Schleuder News zieht, wo er wie Reichel und Konsorten unermüdlich alles schlecht und antideutsch findet, was in der deutschen Politik so läuft. Aber vielleicht ist Burgard trotz allem ein anderes Kaliber als der Geschlechtsteilgrabscher Reichelt und findet eine Anstellung in einem der vielen US-Projekte, die im Haus Springer für das Land der großen Pressefreiheit vorbereitet werden. Mit einer gewissen Belustigung habe ich Kenntnis genommen von einer Aktion des polnischen Äquivalents der Allianz für Deutschland, nämlich die Bewegung zur Verteidigung der Grenzen, an deren Spitze laut eben der Welt ein polnischer Rechtsradikaler steht mit dem Namen Robert Bakiewicz. Die haben auf der Brücke zwischen Frankfurt an der Oder und Slubice polnische Fahnen gehisst, allerdings nur auf jener Hälfte, welche von rechts oder von links wegen auch tatsächlich Polen zusteht. Ich darf an dieser Stelle aus der Welt ein Zitat von Bakiewicz zitieren. «Wir wollen damit zeigen, dass wir nicht mit der massenhaften Migration einverstanden sind und nicht mit der deutschen Politik, die polnischen Westgebiete wieder zu germanisieren.» Dieses Vokabular lässt mit Garantie die Herzen der Allianz für Deutschland höher schlagen. Das sind ihre ureigenen Worte und Werte, die hier ein polnischer Rechtsextremist von sich gibt. So sieht der nationalistische Internationalismus aus. Mein persönlicher Internationalismus sieht so aus, dass ich hin und wieder einen Blick über die Grenze werfe, nicht nach Deutschland, nein, ausnahmsweise nach Luxemburg. Und ich bin froh, dort eine Publikation zu finden, die sich mir anbietet, ohne dass ich ein 2-Jahres-Abonnement lösen muss, nämlich das Luxemburger Wort. Als Hauptartikel finde ich eine vernichtende Kritik an den öffentlichen internationalen Schulen in Luxemburg. Sie seien erneut die Letzten, heißt es in der Schlagzeile, wobei ich annehme, dass es sich um die Letzten in der ganzen Europäischen Union handelt. Sie schnitten im Abitur besonders schlecht ab, ich zitiere, «Die schriftlichen Leistungen sind teilweise katastrophal. Dennoch schaffen 260 von 263 Schüler ihren Abschluss.» Zitat Ende. Aber dann ist ja alles in Ordnung, möchte ich hierzu sagen. Und da diese Schulen offenbar keine Frauen beinhalten, weil das Wort ja sonst auch von Schülerinnen sprechen müsste, wundert mich weder das Ergebnis der Beurteilung noch der Umstand, dass bis auf 3 offensichtlich ganz und gar untaugliche Exemplare alle anderen Versager durchgewunken wären. Die braucht man dann in den luxemburgischen Institutionen und in der Europäischen Union, möchte ich hier aus satirischen Gründen einmal meinen. Daneben bietet das Wort eine weitere Lösung für den Knatsch mit der Lastwagenhupe, nämlich fordert der luxemburgische Außenminister Bettel, dass NATO-Generalsekretär Rutte die Schreimaschine in der Grönlandfrage umstimmen solle. Warum denn nicht? Daneben lesen wir auch Sportmeldungen, zum Beispiel, dass Gwyneth ten Ra ihre Landesmeisterinnentitel im Slalom und im Riesenslalom verteidigt hat. Die Wettkämpfe wurden im schweizerischen Adelboden ausgetragen. Den Titel im Männerslalom holte sich Viktor Kattel und im Riesenslalom Robbie Turpel. Daneben berichtet das Luxemburger Wort ebenso über die Kollision von 2 Zügen in Spanien, die 40 Todesopfer forderte, und über den 80. Geburtstag von Dolly Parton wie alle anderen Zeitungen. Eine eher seltene Meldung ist übertitelt mit «Indirekte Sanktionen, Hintergrund, wie unbescholtene Russen in Luxemburg um ihr Vermögen ringen», was am Rande auch an die Versuche der Europäischen Union erinnert, eingefrorene russische Vermögen als Sicherheit für die EU-Kredite an die Ukraine zu verwerten, wogegen sich Luxemburg und Belgien aus Haftungsgründen ziemlich deutlich aussprechen. Das Wort bringt das Beispiel von Zanna Nemtsova, einer Tochter des ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Nemtsov unter Boris Jelzin, die heute beide laut Kritik üben an der russischen Politik. Weiter unten zitiert das Luxemburger Wort den russischen Milliardär Michael Friedmann, der vor 4 Jahren nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine mit EU-Sanktionen belegt wurde. Eine Vorinstanz des Europäischen Gerichtshofs hatte dann vor 2 Jahren entschieden, dass der EU-Rat keine ausreichenden Beweise dafür vorgelegt hatte, dass Friedmann den Krieg gegen die Ukraine unterstützt oder davon profitiert habe. Allerdings galt dieser Entscheid nur für einen bestimmten Zeitraum. Er verbleibt somit für den Rest weiterhin auf der Sanktionsliste. Besonders dramatisch ist die Lage offenbar für Russinnen, die sich nach dem Angriff auf die Ukraine aus dem Staub gemacht haben und nun trotzdem unter die EU-Sanktionen fallen. Das heißt, sie können nicht einmal Geld beziehen mit ihren Kreditkarten. Es bleibt mit anderen Worten schwierig. Dann würde mich noch interessieren, was die kanadischen Medien zu den Grönlandplänen der Lastwagenhupe sagen, und zwar deshalb, weil Kanada bekanntlich viel näher bei den USA liegt als Grönland und dementsprechend von strategisch viel größerer Bedeutung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten ist als Grönland. Falls es eine Logik gäbe im Geschrei der Hupe, dann müsste Kanada der erste Bissen im globalen Verspeisen sein, aber bisher gab es keine Anzeichen dafür. Im Toronto Star ist davon auf Anhieb nichts zu sehen. Wir haben eine Meldung über den kanadischen Premierminister Mark Carney, der sich in Katar zur Senkung der Zölle auf chinesischen Elektrofahrzeugen äußert. Wir haben auch hier die Meldung, dass man im Friedensaufsichtsrat für den Gazastreifen einen Sitz erhält, wenn man der Lastwagenhupe 1 Milliarde US-Dollar aushändigt. Und ein psychiatrisches Attest für völlige geistige Zurechnungsunfähigkeit vorlegt, wofür allerdings die Überweisung der erwähnten Milliarde vollkommen ausreicht. Am Rande vermerkt man die Warnungen der Europäerinnen vor einer drohenden Abwärtsspirale im Zollstreit über Grönland, aber sonst scheint man einigermaßen eigenartig wenig betroffen. Die National Post meldet immerhin, dass Premierminister Carney besorgt sei über die jüngsten Zollandrohungen der Lastwagenhupe gegenüber den Verbündeten von Grönland. Eine Leserin schreibt in der Kommentarspalte, dass ihre größte Sorge sei, dass die USA Kanada demnächst von allen Seiten her umgebe und dass es angesichts der Kräfteverhältnisse klar sei, was geschehe, wenn sich die USA dazu entschlössen, Kanada zu annektieren. Vereinzelt folgen die Kommentatorinnen auch dem, was sie als Argumentation der Lastwagenhupe sehen, nämlich, dass die USA jetzt den Süden von Russland und China gesäubert hätten, was das Angriffspotenzial angeht, und dass sie jetzt auch den Norden klären müssen. Puh, den hatte ich zuvor noch nicht gehört. Die Toronto Sun ihrerseits macht keinen Staat aus der Lastwagenhupe und pinkelt stattdessen Premierminister Carney ans Bein wegen der Senkung der Zölle für Elektroautos aus China. Auch gut. Guten Tag.
Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief. Verkaufen Waffen, aber wollen keinen Krieg. Findest Feminismus lustig, weil du es nicht so siehst. Doch wenn ich Max heißen würde, würde ich mehr verdienen. Sie sagen, du bist eine Frau, pass nachts draußen auf. Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau. Schicken Leute in den Bau, fürs Gras rauchen, wow. Doch Alkohol zelebrieren mit Spots im TV. Warum halten alle in der Bahn Abstand? Und warum muss mich jeder anstarren? Ich will hier weg, wegen der Fascho-Nachbarn. Aber krieg die Wohnung nicht mit diesem Nachnamen. Fußballspiel, auf dem rechten Auge blind, weil du es nicht siehst. Letzten Worte, I can breathe, rest in peace. Kinder gehen auf die Straßen wegen Frust. Trotzdem ballern wir ein neuer 100 Mio in die Luft. Leben in der virtuellen Welt, sind auf der Flucht. Und Designer auf dem Schulhof sind ein Muss. Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum ist es der Flüchtling, der die Angst macht? Und nicht die Nazis im Landtag? Also sag mir, was ist fair? 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 Mein Kopf ist voll, mein Akku leer. Sag mir, was ist fair? Das Leben nur Schein, die Ketten sind schwer. Aber was ist fair? Wir haben so viel, aber wollen noch mehr. Sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair?
Das war Albert Jörimann und danach habe ich das Lied gespielt, Fair von Nura.
Man muss immer bei Herrn Jörimann sagen, wer sich jetzt ein bisschen verwundert hat, was er mit Lastwagenhupe meint, das ist seine Art und Weise, Donald Trump nicht beim Namen zu nennen, weil ich glaube, er hat es ein bisschen satt, ständig den Namen zu nennen.
Wie ist er dann auf Lastwagenhupe gekommen?
Da würde ich mal vermuten, da gab es mal so eine Szene, wo auf dem Rasen vorm Weißen Haus so ein Lastwagen war und er quasi simulieren wollte, die Hupe von diesem Lastwagen mit dem, der meistens so ein Seil im Cockpit haben und dass man dann so ziehen kann, dass es da dann quasi simuliert hat, dass er selbst die Lastwagenhupe betätigt. Ich würde mal schätzen, daran ist das eine Anspielung und das müsste man Herrn Jörimann wahrscheinlich selbst fragen. So, man könnte mal so am besten so ein paar Fragen an ihn schicken, die er beantworten muss. Wir haben auch mal eine Abwechslung, die man machen könnte.
Die Lastwagenhupe, ja, von Trump kommt ja gefühlt jeden Tag die nächste verrückte Nachricht.
Ja, man ist so manchmal schon fast ein Sport, die neuesten Nachrichten aus Amerika zu verfolgen. Sei es jetzt die Sachen um Grönland, Venezuela, wo jetzt schon kaum jemand mehr darüber spricht. die Razzien von ICE, die jetzt vor kurzem erst eine unbewaffnete Frau in ihrem eigenen Auto erschossen hat, die eigentlich wegfahren wollte und dann gesagt wurde, ja, sie wurde doch den Agenten von ICE überfahren,
nee.
wo es mehrere Videos sogar aus der Perspektive des Schützen gibt, die eindeutig zeigen, dass er nicht in Gefahr war. Also das ist schon wirklich einiges, was man da wirklich täglich sich anschauen müsste, um auf dem neuesten Stand in Amerika zu bleiben. Also
ja, und heute Morgen habe ich gelesen, er hat einen Brief an den Minister von Norwegen geschickt. Und das liest sich wie so ein Dreijähriger, der irgendwie bockig ist, weil er nicht das Bienchen bekommen hat bei seinem Test.
Ja, also ich weiß nicht, ob es überhaupt gerechtfertigt wäre, ihn einem Friedensnobelpreis zu geben. Man muss natürlich auch sagen, die Verleihung des Friedensnobelpreises an diese Machado ist auch so ein bisschen auch nicht gerade gerechtfertigt, aber ich glaube, in den nächsten Jahren ist es so ein bisschen heikel, ob man sagen kann, die Verleihung des Friedensnobelpreises hat noch irgendeine wirkliche Relevanz.
Vielleicht muss man es mal ein Jahr aussetzen. Wir hören jetzt noch ein Lied und dann geht es direkt in das Interview mit Mobit über, mit also die mobile Beratung in Thüringen gegen Rechts für Demokratie. Ich bringe das immer durcheinander. Da hatte ich gestern, also am Montag, mit Felix Steiner von Mobit über den Jahresrückblick gesprochen. Aber erst hören wir von Raymond und Maria, das ist ein schwedisches Künstlergebilde, Storstad Kvinnor Falla Ner och Dör. Ich kann kein Schwedisch, ich habe das mal bei Google Übersetzer durchgejagt. Das heißt, in dem Lied geht es ungefähr so darum, dass Frauen in Städten durch die Care-Arbeit komplett überarbeitet sind und in der Straße tot umfallen.
En kvinna ser en man men tänker på ett barn. Hur mycket jag än tar finns alltid lite kvar. Jag har en dold talang som ingen här kan se. Nu ska jag visa den för någon på TV3. Vad var det nu vi sa? Vi skulle ändra allt. Hur var det nu det var? När blev allt varmt så kallt?
En kvinna ser en man men tänker på ett barn. Hur mycket jag än tar finns alltid lite kvar. Jag har en dold talang som ingen här kan se. Nu ska jag visa den för någon på TV3.
Vad var det nu vi sa?
Faller neråt då.
Ich darf Felix Steiner von MOBIT, von der Mobilen Beratung Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, bei mir im Studio begrüßen. MOBIT ist ja auch schon immer wieder bei Radio Frei eingeladen gewesen.
Guten Morgen.
Genau, Felix, ihr bringt ja immer im Dezember einen Jahresrückblick raus, in dem die Aktivitäten der rechten Szene eingeordnet werden. Da darf ich mal fragen, wie aktiv war die rechte Szene denn 2025?
Ja, Ende des Jahres 2025 schauen wir uns dann immer quasi alles an, was wir dieses Jahr über dokumentiert haben, zusammengeschrieben haben und versuchen dann so ein bisschen einen strukturierten Überblick zu geben. Und man muss natürlich sagen, die Szene ist, und das ist nichts Neues, wenn man so möchte, seit Jahren extrem aktiv und das war sie auch 2025. Also alle Ausprägungen der extrem rechten Szene zwischen AfD, Reichsbürger, Neonazi-Szene und so weiter, sind in Thüringen 2025 auf einem extrem hohen Niveau aktiv gewesen. Und das auch in ganz verschiedenen Ausprägungen von Aktivitäten, also wirklich zwischen Bürgerdialogen, Großveranstaltungen. Wir hatten die größten Reichsbürgerveranstaltungen in der ganzen Bundesrepublik hier bei uns und so weiter und so weiter. Also wirklich extrem aktiv und zwar auf allen Leveln, auf denen die Szene mittlerweile agiert.
Also der Bericht ist ja gegliedert in AfD, Junge Alternative, Neonazi-Szene und Reichsbürger-Szene. Wie hängen die alle drei zusammen?
Genau, also wir versuchen das natürlich auch übersichtlich zu machen für die Leserinnen und Leser und für die Analyse ist natürlich wichtig, dass man so ein bisschen Struktur reinbringt. Das soll aber nicht den Eindruck vermitteln, dass diese Szenen sozusagen nebeneinander heragieren. Das versuchen wir immer wieder auch an den Knotenpunkten zu zeigen. Vielleicht einfach nur mal so ein, zwei Beispiele. Wenn in Gera am 1. Mai eine große Neonazi-Demo stattfindet, dann sind dort auch irgendwie Leute aus AfD und JA Kreisen aktiv. Das heißt, da ist ein AfD-Landtagsabgeordneter mitgelaufen. Da war jemand von der Jungen Alternative damals noch, also heute ja Generation Deutschland, mit dabei. Dann haben wir auch immer wieder Leute, die wir auf Reichsbürgerveranstaltungen sehen und die gleichzeitig eben in Kreisen der AfD aktiv sind oder eben auch im Neonazismus auftauchen. Das heißt, diese Kategorien, die wir da nutzen, sind ja eher wissenschaftlich, aber die sind nicht abgeschlossen und nicht für sich, sondern tatsächlich auch immer wieder, vor allen Dingen auch personell, ideologisch an vielen Stellen natürlich auch, aber auch personell vor allen Dingen überschneiden die sich an vielen, vielen Stellen.
Stichwort Junge Alternative, die hatte sich ja, wenn ich mich richtig erinnere, im Februar in Apolda getroffen und dann später im Jahr in Gießen praktisch neu gegründet. Wie hängt das denn mit dem Wahlerfolg unter den 18- bis 25-Jährigen zusammen? Wie schätzt MOBIT dieses Ergebnis ein?
Ja, also wir sitzen quasi hier und zwei Tage davor, heute ist, ich habe gerade schon nochmal geguckt, heute ist der 19. und vor zwei Tagen wurde tatsächlich auch der Landesverband der Generation Deutschland neu gegründet in Ilmenau, genau. Das heißt also, wir sitzen jetzt hier und haben schon mehr Infos, als wir hatten, als wir diesen Bericht geschrieben haben. Und war das große Thema für uns 2025. Der Rechtstrift, zum Teil ein Rechtsruck der Jugend. Und natürlich konnten wir das auch in den Wahlen sehen. Das heißt also, die AfD hier in Thüringen gesprochen hat sowieso immer schon sehr hohe Wahlergebnisse in dieser jüngeren Kohorte. Und bei der Bundestagswahl, aber auch bei der Landtagswahl 24, aber auch bei der Bundestagswahl 25 konnte man sehen, dass die AfD bei jungen Wählerinnen, also in diesem 18 bis 24, in dieser ersten Alterskohorte, extrem erfolgreich ist. Nur die Linke war bei der Bundestagswahl erfolgreicher mit 3 oder 4 Prozentpunkten als die AfD. Und beispielsweise bei der Landtagswahl in 24 hatte die AfD im Schnitt hier 32, irgendwas Prozent. Aber die 18- bis 24-Jährigen haben mit fast 38% der AfD ihre Stimmen gegeben. Also wir sehen, dass da zumindest bei den Wahlen extrem großes Potenzial ist. Und das versucht man natürlich auch mit der Jugendorganisation, mit der neu gegründeten, also quasi zurück nach Gießen, mit verschiedenen Aktionen auch. Es gibt dann Jugendabende in den Wahlkreisbüros mit irgendwie Billard oder gab es mal Bowlingabende. Versucht man das aufzugreifen. Nun muss man aber sagen, die verschiedenen Ebenen, also Aktionsebene, zum Beispiel Demos und so weiter und die Wahlebene, die sind ein großer Unterschied. Also obwohl die AfD doch sehr viele Stimmen bekommt, sehen wir, dass die JA kaum Mobilisierungskraft auf der Straße hat. Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, krass, fast 40% der jungen Leute in Thüringen haben bei der Landtagswahl AfD gewählt und wenn die JA hier eine Demo anmeldet, dann sind da irgendwie, weiß ich nicht, 3000 Leute. So ist es tatsächlich nicht, sondern die AfD-Jugend hier in Thüringen, das ändert sich auch mit dem Namenswechsel jetzt nicht, das sind ja, also in einem unteren zweistelligen Bereich wirklich aktive Leute. Also die kriegen die Mobilisierung sozusagen so breit nicht hin. Das war auch immer bei der Identitären Bewegung und den ganzen artverwandten Organisationen schon so. Auf der Straße, bei der realen Aktivität sieht es doch dann eher schlecht aus. Und das ist spannend, das will ich jetzt gar nicht so sehr ausführen, weil das natürlich die Frage stellt, warum geben eigentlich diese 38% jungen Leute der AfD ihre Stimme? Sind aber quasi gar nicht bereit oder offensichtlich gar nicht da, dazu da oder wollen das nicht, da aktiv irgendwie sich zu engagieren. Und das ist natürlich eine spannende Frage, weil wir die Frage stellen müssen, okay, was sind die Gründe, warum die Jugend so einen leichten Rechtsdrift hinlegt und wie kann man dem eigentlich auch entgegensteuern?
Ich hatte mir den Bericht durchgelesen und da kam einmal das Stichwort Simson-Kampagne auf, bei der Höcke mit dem Motorrad durch Thüringen fuhr. Was hältst du davon?
Also genau, wir fanden, das ist super interessant, weil es genau das ja widerspiegelt, also wie die AfD versucht mit Kampagnen, mit so Schwerpunktkampagnen eben auch bestimmtes Klientel, in dem Fall ostdeutsche Jugendliche, zu erreichen. Und gleichzeitig offenbart es auch diese völlige Absurdität, wie wir gerade hier politische Propaganda von rechts sehen. Also Höcke hat irgendwie noch, letztes oder vorletztes Jahr gab es da ein Video, da hatten die schon mal so eine Simson-Tour gemacht und dann steht dieser in Westdeutschland geborene, in Westdeutschland sozialisierte Mann da vor der Kamera und erzählt irgendwas von Simi. Niemand nennt dieses Moped hier Simi. Und du merkst so, wie der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und selbst sozusagen das einfach nur so kulturell kopiert, aber selber überhaupt nicht hier groß geworden ist, auch überhaupt nichts mit Ostdeutschland groß irgendwie zu tun hat. Und aber man versucht sozusagen mit Biegen und Brechen, und das war so eine absurde Situation in diesem Interview, diese Sache zu nutzen. Die Kampagne an sich, muss man sagen, ist natürlich clever, weil sie versucht, ein politisches Symbol, und jetzt können wir mal darüber reden, dass Mitte des 19. Jahrhunderts diese Firma gegründet wurde von zwei jüdischen Brüdern, die dann Anfang der 30er Jahre sofort enteignet wurden, weil ihr Betrieb, wie das die Nazis nannten, arisiert wurde. Das ist aber nur eine Randerscheinung quasi. Jetzt nimmt man dieses ostdeutsche Symbol, was sozusagen auch gerade so eine Rückbesinnung ja gibt hier, also auf diese überschaubare DDR mit ihren Symbolen, und diese Symboliken spielen eine große Rolle und versucht damit Jugendliche zu erreichen. Also von der Idee her ist diese Kampagne gar nicht schlecht. Schaut man sich das dann an, dann waren da irgendwie 300 Personen, ein großer Teil aber gar nicht Jugendliche tatsächlich, sondern auch ältere Leute, und dann fahren da alle irgendwie dem in Nordrhein-Westfalen geborenen westdeutschen Importkader hinterher und man versucht sich so als ostdeutsche Partei zu inszenieren. Da wird dann die Absurdität, finde ich, wieder deutlich, und gleichzeitig verfängt es aber bei einem Teil der Leute, und das finde ich natürlich, deswegen sage ich, die Kampagne ist an sich nicht sozusagen nicht nur zu belächeln, sondern schon auch ernst zu nehmen. Deswegen schwierig, aber es zeigt so ein bisschen gut, wo die Partei hin möchte. Einerseits Verteuflung der DDR immer wieder auch, um die BRD zu destabilisieren und zu delegitimieren. Und andererseits greift man gezielt auf positive DDR-Symboliken zurück, um Leute zu mobilisieren.
Thüringen ist ja so ein rechter Hotspot geworden, oder war es schon. Welche Rolle spielten denn rechte Immobilien 2025?
Das ist für uns immer schon lange Jahre ein ganz großes Thema, denn, das so ein, zwei Sätze, Immobilien bieten überhaupt ja erst den Freiraum an, für die extrem rechte Szene bestimmte Sachen durchzuführen. Du kannst keinen Vortragsabend organisieren, wenn du keinen Raum hast. Du kannst kein Konzert machen, also vielleicht auf einer Wiese, aber jetzt die meisten Konzerte nicht, wenn du keinen Raum hast, wenn du keinen Saal hast. Du kannst keine Lager einrichten für deinen Versand, wenn du keinen Raum hast. So, also ne, Immobilien sind für einen Großteil der Aktionen, Aktivitäten der extrem rechten extrem wichtig. Und wir sehen seit Jahren extrem hohes Niveau. In Thüringen gibt es mit die meisten extrem rechten Immobilien überhaupt. Wir haben viele Jahre die Neonazi-Immobilien gezählt. Die sind auch nach wie vor wichtig, denn da finden die wichtigsten Veranstaltungen statt. Aber das haben wir uns noch gar nicht strukturell sozusagen so detailliert angeschaut. Wir haben ja auch ein Anwachsen der extrem rechten Immobilien durch die unzähligen Wahlkreisbüros der AfD. Da finden ja Sachen statt. Das ist ja nicht nur ein Wahlkreisbüro, sondern da finden dann so Jugendabende statt. Da finden irgendwelche anderen Treffen statt. Das heißt also, die werden ja nicht nur sozusagen für die Parteiarbeit genutzt an sich, sondern, oder sagen wir mal, die Veranstaltungen, die ja stattfinden, gehen ja weit über das hinaus, oft, was eben diese Wahlkreisbüros auch sind. Veranstaltungen finden statt, und sie sind natürlich auch Ort, wo man werben kann, wo man wahrgenommen wird. Und in Thüringen ist das ein ganz zentraler Punkt. Man muss aber mittlerweile sagen, ist die Extremrechte ja fast so normalisiert, dass das ja gar kein Skandal mehr ist. Ne? Also vor 10, 15 Jahren, wenn eine neue rechtsextreme Immobilie oder eine Immobilie erworben wurde von den extrem rechten Akteuren, dann war das irgendwie in der Zeitung und so. Und heute ist das so, schon wieder eine, okay, dann gibt es einen Artikel in der Lokalzeitung und dann geht's halt weiter.
Könntest du noch was zu Rechtsrockkonzerten sagen?
Ja, das ist spannend. Wir haben letzte Woche zusammengesessen und machen gerade unsere Rechtsrock-Statistik endgültig fertig. Das mache ich nicht, sondern zwei Kolleginnen von mir. Und die recherchieren dann so jedes einzelne Konzert, guckt man nochmal, hat das stattgefunden und so weiter. Und ich darf immer nicht spoilern, sonst kriege ich Ärger im Büro. Aber wir werden dieses Jahr eine Statistik haben, was die Anzahl der Konzerte auf einem nie dagewesenen Niveau zeigen wird. Also wir reden jetzt nicht von 5 mehr oder so vom bisherigen Höchstpunkt, sondern tatsächlich deutlich, deutlich mehr. Und was wir sehen können, ist durch den Einbruch vieler Immobilien, wo keine Rechtsrockkonzerte mehr stattfinden oder von Leuten, die in der Szene an Bedeutung verloren haben und keine mehr durchführen, haben wir 2025 eine absolute Monopolbildung des Rechtsrock gesehen. Und zwar fokussiert auf Tommy Frank in Brattendorf, also in Südthüringen, der an manchen Wochenenden 3 Konzerte, also pro Tag ein Konzert, an einem Wochenende 3 Konzerte durchführt und als Rechtsrockanbieter, Versandhändler und so weiter es tatsächlich schafft, und zwar nicht nur thüringweit, sondern es gibt sowas in der Bundesrepublik Deutschland nicht, gab es auch noch nie, wir haben lange drüber nachgedacht, es schafft gerade ein absolutes Rechtsrockmonopol zu errichten, weil es gibt keinen anderen Ort, wo sich so viele Rechtsrockbands in so kurzer Zeit